Hallo und herzlich willkommen zu Niere to go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Schmiedeke,
eure ModeratorInnen von Niere to go.
Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft, egal ob in der Medizin, im Alltag oder im Umgang mit Technik. Es geht um etwas, das nicht im medizinischen Sinne nephrologisch ist, aber die Nephrologie zunehmend durchdringen wird. Die künstliche Intelligenz. Dazu haben wir auf dem DGFN mit Professor Manfred Spitzer, einer absoluten Koryphäe auf diesem Gebiet, einen neurologisch-psychiatrischen Blick auf das Thema geworfen und vor Ort diese Episode für euch aufgenommen. Wir nehmen euch mit auf eine Reise in die Funktionsweise von Algorithmen, was das mit uns BehandlerInnen macht und wie sich die Medizin dadurch vielleicht verändert. Also Kopfhörer auf, Gehirn an und los geht's.
Ich bin Manfred Spitzer. Ich habe insgesamt sehr lange in der Psychiatrie gearbeitet, 41 Jahre, und habe in der Psychiatrie dann habilitiert. Ich habe einen Doktortitel in Medizin, einen in Philosophie, habe auch noch Psychologie studiert, da bin ich Diplompsychologe. Und da war natürlich mein Interesse immer schon Gehirn, Geist. Das trieb mich auch in die Psychiatrie. Dann kam die moderne Gehirnforschung auf, das, was man heute Cognitive Neuroscience nennt. Das heißt, man hat dann angefangen, Anfang der 90er Jahre tatsächlich nicht nur Gehirnstrukturen zu untersuchen, sondern Gehirnfunktionen. Und da war mir natürlich klar, so wie anderen Psychiatern auch, dass man das machen muss als Psychiater, weil bei den Neurologen ist Hirn kaputt und das hat man schon lange gesehen auf den CTs und MRs. Aber in der Psychiatrie ist alles ganz, tut aber nicht richtig. Das heißt, die Funktion ist gestört, weswegen tatsächlich die funktionelle Bildgebung, solange sie klinisch war, von Psychiatern gemacht wurde und nicht von Neurologen. Und so gehörte ich zu denen, die gerade in Deutschland wahrscheinlich mit die ersten waren, die überhaupt funktionelle Bildgebung gemacht haben. Und das war dann mein Forschungsthema für eine lange Zeit. Gleichzeitig habe ich auch mitbekommen, dass es sowas wie neuronale Netzwerke gibt. Das wurde in den 80er Jahren schon untersucht, nämlich der Versuch, Neuronenfunktion dadurch zu verstehen, dass man sie in Computern simuliert, dass man ein paar Neuronen simuliert und dann eben guckt, was machen die miteinander, wie leisten die bestimmte Funktionen. Und so habe ich tatsächlich in den 90er Jahren schon ein Buch geschrieben, Geist im Netz, wo es genau darüber ging. Und als dann die KI aufkam, da war klar, die Theorie dahinter, die gibt es schon 30 Jahre, nur damals wäre mir nie in den Kopf gekommen, dass man irgendwann mal Computer hat, die Milliarden von Nervenzellen und noch viel mehr Synapsen simulieren können. Ich habe damals 100 simuliert und keine Milliarden. Und diese Entwicklung der Hardware, die hat die heutige KI überhaupt erst ermöglicht, weswegen wir dadurch eben jetzt Sachen können und die KI Sachen kann. Das hätte man sich vor 30 Jahren nicht träumen lassen. Und die reichsten Firmen der Welt, die leben von KI, hätte ich mir auch nicht träumen lassen vor 30 Jahren.
Und man muss ja sagen, das, was Sie beschreiben, wir denken ja immer, künstliche Intelligenz ist sowas Neues. Ich erinnere mich, letztes Jahr auf der Kidney Week der amerikanischen Society for Nephrology war der David Rue. Das ist ja einer der Heads bei Microsoft, die für KI zuständig sind und die da immer sehr spannende Vorträge zu dem Thema halten. Der hat schon in den 70er Jahren auch zu künstlicher Intelligenz promoviert und hat erzählt, da haben sie ihn alle für verrückt erklärt. Aber was sie ja auch darstellen, und man hat sich ja schon in den 50er, 60er, man kann sagen, seit man eigentlich mit Algorithmen arbeitet, damit beschäftigt, wie kann der Algorithmus so sein wie ein Mensch, ne?
Das ist richtig und das nannte man früher künstliche Intelligenz, wenn man einen Computer so programmiert hat, dass er irgendwas konnte, zum Beispiel ein kleines Interview oder ein Gespräch führen. Und das war in den 60ern eben tatsächlich schon möglich. Das, was man heute KI nennt, das ist ganz wichtig zu verstehen, sind eben genau keine Algorithmen, sondern sind tatsächlich neuronale Netzwerke, die eben nicht ein Programm, und ein Computerprogramm ist ein Algorithmus, also eine Rechenvorschrift abarbeiten, sondern die durch bestimmte Synapsenstärken einen Input in einen Output verwandeln, ohne jeden Algorithmus. Einfach dadurch, dass der Input-Vektor mit dem Synapsengewichtsvektor mathematisch betrachtet multipliziert wird und der Outcome dann so ist, wie er ist. Also das, was wir heute KI nennen, Das ist genau kein Algorithmus, sondern es ist eine Transformation, die man mit Vektoren oder Matrizen beschreiben kann, mathematisch beschreiben kann. Und der Witz deswegen ist auch, dass KI eigentlich künstliche Intuition heißen müsste. Denn das Netzwerk weiß auch nicht, wie es den Output generiert. Es macht es einfach, weil es die Synapsen so sind, wie sie sind. Und das hat ja auch interessanterweise der Lee Sedol, der Go-Weltmeister, der gefragt wurde, ja, wie ziehen Sie eigentlich Ihre Steine? Wie machen Sie Ihren nächsten Zug? Sagt er, ich weiß es auch nicht. Ich habe einfach eine Idee, das könnte der nächste Zug sein und dann mache ich den. Der war eigentlich ganz ehrlich, als er das gesagt hat, weil keine Maschine kann das berechnen, aber man kann eine Intuition haben, weil man gelernt hat, das ist ein besserer Zug und das ist ein schlechterer. Und der Witz war ja, dass die erste Maschine, die dann Go gespielt hat, auch nichts weiter hatte als Intuition, aber weil sie mehr Go-Spiele gespielt hat, als ein Mensch jemals könnte, der lebt einfach nicht lang genug, deswegen, und spielt, der braucht fürs Spielen viel länger als eine Maschine, deswegen ist die Maschine dann irgendwann viel besser gewesen als der Mensch.
Kann man dann aber sagen, weil wenn ich so aus meiner Erfahrung spreche, ChatGPT, ich habe mich mal gefragt, dass es mich diabetologisch abfragt, damit ich Diabetologie lerne oder mein Polnisch auffrische, da bin ich kläglich gescheitert. Aber andererseits gibt es KI-Anwendungen, die eine Sprechstunde mithören und einen kompletten Befundbericht wirklich mit allem und das Private rausgelöscht erstellen. Und natürlich kennen wir ganz, ganz viele noch viel komplexere, hochwertigere Anwendungen. Wie kann man das erklären? Sind die noch so isoliert, diese Anwendung, dass die nur so eine Struktur unseres neuronalen Netzwerks abbilden und immer nur ein Teil, weil unser Gehirn noch zu komplex ist und dass ich noch eine spezielle Anwendung für meine spezielle Fragestellung brauche? Oder kann man eigentlich alles theoretisch in eins integrieren? Wie ist das so neurologisch-psychiatrisch
zu also werden? In unserem Gehirn gibt es ja auch Spezialisierungen. Also wir machen, man hat mal geglaubt, das war Herr Lashley, der hat in den 20er Jahren, also vor 100 Jahren Experimente gemacht, wo er bei kleinen Tierchen mal das kaputt gemacht hat und mal das, und dann taten die hinterher nicht so gut, aber es war eigentlich nichts Spezielles kaputt. Zumindest hatte er das gedacht, weil er im Grunde genommen nicht genau hingeguckt hat, wenn man das heute rückblickend betrachtet. Aber der hatte die Theorie, im Hirn ist alles überall. Wir wissen heute, dass das nicht so ist. Wir haben ein Sehsystem, ein Sprachsystem, und wenn die kaputt sind, kann ich nicht mehr sehen oder nicht mehr sprechen oder nicht mehr Sprache verstehen und so weiter. Also wir wissen heute, dass das Gehirn modular aufgebaut ist. Und was wir mittlerweile aus der KI-Forschung wissen, ist, dass wir dann eine gute KI hinkriegen, die viel kann, wenn wir die auch modular aufbauen. Also das beste Beispiel ist die chinesische Antwort auf ChatGPT. Die haben einfach ein modulares, großes Sprachmodell gebaut, was aber ein Modul hat für das und ein Modul für diesen Science-Bereich und ein Modul für diesen Science-Bereich. Ich glaube, es hat so um die 15 oder 13 Module. Und gerade weil es diese Modularität hat, hat es etwas geschafft, was man nicht für möglich gehalten hat, nämlich mit viel weniger Nervenzellen und Synapsen das Gleiche zu erreichen, was ChatGPT erreicht, nämlich über alles und jedes quatschen können. Und das ist bemerkenswert, dass man also die Modularität des Gehirns nachmacht und dadurch Platz spart. Ja? Und das macht unser Gehirn deswegen eben auch, weil es besser ist und effizienter ist, wenn man bestimmte Module für bestimmte wichtige Funktionen hat.
Und DeepSeek, darum geht es ja, ist ja sozusagen ein Beispiel, das natürlich auch trotzdem den allgemeineren Ansatz hat und die Entwicklung geht, da muss man sagen, aber ja schon wieder so weit, dass man jetzt eigentlich weiß, dass der agentischen AI, also sozusagen der Generierung von verschiedenen Spezialsystemen, die dann miteinander in gemeinschaftlicher Arbeit dann das bestmögliche Ergebnis liefern, dem gehört ja die Zukunft. Aber lassen Sie uns nochmal ganz kurz auf diese neurologisch-psychiatrischen Aspekte ganz kurz gucken. Also einerseits das, was Sie ja beschrieben haben, dass sozusagen die Maschine bildet sozusagen oder versucht möglichst gut, das abzubilden, was in unserem Gehirn passiert. Natürlich, das eine ist ein elektronischer Prozess im Moment, das andere ein biologischer. Da helfen uns vielleicht irgendwann die Quantencomputer, weil die
es ist ganz simpel. Was im Hirn passiert, ist, dass Nervenzellen, die, wenn sie aktiv sind, eine 1 repräsentieren, nämlich an, wenn sie inaktiv sind, aus, also letztlich digital funktionieren, an oder aus, mehr Zustände gibt es vereinfacht gesagt nicht. Und die senden sich Nachrichten zu und diese Nachrichten laufen über Synapsen und die sind stark oder schwach, die können auch negativ sein, also einen negativen Effekt haben, also die Aktivität der Nächsten senken und nicht erhöhen. Und das kann man eben mit Silizium machen oder in Computerchips. Man kann das eben auch mit Nervenzellen machen. Was jetzt in Entwicklung ist, das sind die sogenannten neuromorphen Chips. Die werden aber auch lange dauern, so wie die unsere Chips, die wir jetzt haben, ja Jahrzehnte gebraucht haben, bis sie so weit waren wie jetzt. So wird es irgendwann Chips geben, auf denen man nicht mehr Transistoren hat, die also einzelne Schaltungen sozusagen symbolisieren, sondern tatsächlich Nervenzellen und Synapsen auf dem Chip, aber eben aus Silizium. Das heißt, da werden die Verbindungen zwischen den Nervenzellen, die werden sich ändern, wenn sie benutzt werden. Das, solche Bauteile gibt es, die heißen Memristor, eben nicht mehr Transistor, sondern Transistor mit einem Memory-Anteil, deswegen heißen sie auch so, Memristor. Und diese Bauteile, die sind schwieriger zu bauen und vor allem sind sie schwieriger zu miniaturisieren, aber da ist man dabei, sodass man irgendwann mal das Gehirn wirklich auf dem Chip haben wird und man vermutet, dass man, wenn man das tatsächlich dann hat, nochmal viel kleinere neuronale Netzwerke bauen kann, als das mit den herkömmlichen Computerchips der Fall ist und vor allem viel energiesparendere. Also man wird dann um den Faktor 1000 kleiner und eben nicht mehr riesige Rechenzentren brauchen, die so groß sind wie die Messehalle, wo dann ChatGPT draufläuft. Das muss man erstmal kapieren, dass es heute noch so ist. Die werden also viel kleiner und es wird auch viel weniger Energie brauchen. Man braucht dann nicht mehr ein Atomkraftwerk direkt neben dem Rechenzentrum, damit das Ding läuft und ChatGPT sozusagen implementiert und am Laufen hält. Wir werden dann unser Hirn braucht 20 Watt und also ist extrem energieeffizient. Und so in die Richtung wird es dann eben auch irgendwann mal mit der künstlichen Intelligenz gehen. Das wird aber noch, ich sage nicht Jahrzehnte, aber 1 bis 2 Jahrzehnte schon dauern.
Und mal nochmal der Abgleich menschliches Gehirn gegen die Maschine. Klar, die Maschine ist brutal schnell. Das ist, denke ich, klar, wobei wir so langsam ja auch oft nicht sind. Was glauben Sie, wie lange das dauert, bis wir wirklich so auf die Ebene einer allgemeinen AGI, einer generellen Intelligenz kommen? Also ich war letztens hier in Berlin auf dem Big Bang Festival. Da hat ein Keynote-Speaker gesagt, also im Moment Level der KI ungefähr IQ 150, die besten Systeme, die wir zur Verfügung haben. Aber das werden sehr bald, werden die Maschinen einen menschlichen IQ von 200 ungefähr erreichen können. Haben Sie da eine persönliche Idee dazu, wie die Dynamik da weiterlaufen wird?
Ja, und die ist ziemlich anders als das, was die meisten Leute denken. Und ich will es versuchen, kurz klar zu machen. Es wird immer gedacht, die KI muss noch das können und das und dann erreicht sie so und so viel, 0,5 Mensch oder wie Sie sagen, IQ 150, das halte ich für Blödsinn. Also IQ ist ja dadurch definiert, dass man Intelligenz ganz allgemein fasst. Und so allgemein kann keine KI bislang denken, dass man überhaupt nur von einem IQ reden kann. Deswegen halte ich das wirklich nicht für sinnvoll. Und aus meiner Sicht ist auch die Frage gar nicht, was muss die KI noch alles können, damit sie irgendwann menschlich ist. Die Frage ist doch anders. Nämlich, was uns zu Menschen ausmacht, ist nicht, dass wir ein IQ von 150 haben. Wir nennen auch ein Lebewesen Mensch, was ein IQ von 70 hat. Ja? Wir lassen den auch wählen, zum Beispiel. Wir betrachten den als Mensch wie du und ich. Für den gelten die Menschenrechte und. Und was hat denn der? Der hat nicht die Superintelligenz. Aber der hat Schmerzen. Der ist endlich. Und um diese Endlichkeit, der ist in 1000 Jahren ist er nicht mehr. Und der ist auch nicht jetzt hier und gleichzeitig in Singapur. Eine KI kann das alles. Die gibt es in 1000 Jahren auch noch, zumindest im Prinzip. Die kann auch hier sein und in der gleichen Sekunde kann sie auch in Tokio sein. Die ist also weder räumlich noch zeitlich endlich. Wir sind es aber. Und weil wir das sind, also der Grund, dass wir so endlich sind, wir sind verkörpert und der Körper, der tut uns auch weh, der kann nicht plötzlich fliegen, sondern wir sind sozusagen auf vieles angewiesen, was auch körperlich ist und das macht uns zu Wesen, die eines haben und das ist Agency. Wir wollen was. Warum wollen wir was? Weil wir in 1000 Jahren nicht mehr sind und weil wir in 10 Stunden schon wissen, dass wir da auch Hunger haben und Durst haben wir in der nächsten Stunde. Und weil wir endlich sind und so begrenzt,
Deswegen haben wir das, was man Agency nennt. Also deswegen wollen wir was. Und weil wir was wollen, deswegen sind wir Menschen. Es ist also, und eine KI wird es nie hinkriegen, weil die will nichts, weil sie nicht endlich ist in dem Sinne, wie wir endlich sind. Und deswegen unterscheiden wir uns ganz grundlegend von der KI, so schlau die auch sein mag. Ja, und es liegt nicht an der Schleue, dass man irgendwann sagt, die KI darf auch wählen. Es liegt an dem, was wir Menschen haben und was die gar nicht haben kann, nämlich unsere Begrenztheit und unsere Endlichkeit. Und die macht uns zu Menschen, die Endlichkeit und die Begrenztheit. Und das ist was den meisten Leuten nicht klar ist. Aber ich bin mir absolut sicher, dass das genau der Knackpunkt ist und eben nicht, was die KI so alles kann.
Schöne philosophische Gegenüberstellung. Da merkt man, dass Sie den entsprechenden Background auch an der Stelle haben. Ja? Jetzt haben wir so ein bisschen das Thema, diese Systeme, die können wahnsinnig viel, helfen uns auch an wahnsinnig vielen Stellen. Sie sind inzwischen in fast, sagen wir mal, allen IT-Systemen verankert oder die großen amerikanischen Firmen und natürlich auch alle anderen versuchen das so zu machen und uns zu helfen. Jetzt ist die Frage, ist das wirklich immer hilfreich oder wo sehen Sie, und das ist ja vielleicht auch nochmal ein wichtiger Aspekt, Probleme, die uns drohen und denen wir nicht gewahr sind? Also im Klartext, ist es eine tolle Idee für einen Wissenschaftler herzugehen und zu sagen, liebe AI, ich brauche jetzt ein Paper zu dem und dem Thema, mach mir mal einen Entwurf für eine Struktur und füll dann das Ganze mit Text. Hilft das wirklich oder ist es etwas, was uns sozusagen mit Rückschritt und Wissensverlust bedroht?
Also ich glaube, man muss hier unterscheiden zwischen Large Language Models, davon sprachen Sie gerade eben, also ChatGPT Beispiel, und KI im viel allgemeineren Sinne, eben neuronale Netzwerke, die trainiert werden und dann irgendwas können. Und die KI, die trainiert wird und irgendwas kann, die, was ist da so besonders und weswegen brauchen wir die? Die brauchen wir immer dann, wenn wir einen großen Datensatz haben, den wir Menschen einfach nicht mehr überblicken und wo es so viele Größen gibt, die miteinander möglicherweise was zu tun haben. Also wenn die Variable XY raufgeht, dann geht die Variable Z runter, aber nur über einen bestimmten Bereich. Und wenn dann was anderes passiert oder die Variable W oder U umschlägt von negativ ins positiv, dann passiert noch wieder was ganz anderes mit der Variable Y oder Z. Solche Zusammenhänge, sobald die ein bisschen kompliziert werden, blicken wir Menschen das nicht mehr. Aber eine KI kann die lernen, trotzdem. Ja? Und wenn es also um nicht lineare, komplexe Zusammenhänge geht, dann brauchen wir Menschen schlichtweg KI, um diese Zusammenhänge zu entdecken. Und deswegen wird KI uns immer helfen bei großen Datenmengen, wo möglicherweise irgendwas mit irgendwas anderem zusammenhängt, das wir noch nicht wissen. Diese Zusammenhänge kann KI finden und weil wir heute Datensätze haben, die kompliziert sind und vor allem, weil wir jetzt wissen, dass wir KI haben und dass die mit solchen Datensätzen noch was anstellen kann, wo uns gar nichts mehr einfällt, genau deswegen generieren wir jetzt gerade also überall solche wahnwitzigen Datensätze. Also alle Länder, die was auf sich halten, machen jetzt, wir nehmen mal 100.000 Patienten oder 500.000 oder 1 Million und untersuchen die nach allen Regeln der Kunst und warten Jahrzehnte ab und gucken, wie, an welchen Krankheiten werden die irgendwann leiden, wie lange leben sie, an woran sterben sie, um dann hinterher zu gucken, könnten wir das mit den vielen Daten, die wir vorneweg gesammelt haben, nicht doch vielleicht vorhersagen und könnten wir da Zusammenhänge finden, um die dann dazu zu verwenden, um die Krankheiten zu behandeln. Hat ja erst vor kurzem ein Heidelberger Institut gesagt, wir haben jetzt schon Daten um über 1000 Krankheiten, zwar 1000 ungrad, also knapp über 1000 Krankheiten, vorherzusagen, wann die auftreten und wann nicht, wenn man einfach nur die Genetik dieses Menschen nimmt. Die haben mit KI nach sowas geguckt. Und da haben wir wirklich jetzt erst den Anfang. Also wie weit wir da in 10 Jahren sind, das kann man heute gar nicht vorhersagen, das mag ich auch nicht vorhersagen, aber man kann sich gut vorstellen, dass man in 10 Jahren zum Doktor geht, die KI, wie Sie gerade gesagt haben, die versteht, was man sagt und während der Doktor mit einem spricht, sagt die dem Doktor schon am Bildschirm die nächste Frage, die jetzt am sinnvollsten ist, gegeben meine Genetik, meine Symptome, und leitet den Doktor in seinem Gespräch durch, schlägt dann bald eine Therapie vor, die aus dem Wissen der KI generiert wird. Der Doktor muss das gar nicht mehr wissen. Und das werden wir in der Medizin, weil wir da immer ganz komplexe Daten haben, die keiner überblicken kann, das werden wir wahrscheinlich auch bald kriegen. Ich glaube nicht, dass das noch 10 Jahre dauert. Ich glaube 2 oder 3, denn im Grunde haben wir es schon, aber es wird noch nicht flächendeckend angewendet. Und diese Anwendung, die kommt, weil wir brauchen ja gar nichts. Die Computer haben wir ja schon rumstehen. Wir müssen nur die Software runterladen und dann passiert's. Und das wird bald passieren.
Also ich denke auch, wir sind uns sicher, es geht nicht mehr ohne. Gerade die ganzen Herausforderungen, denen wir uns auch gegenüber sehen in der Medizin.
Nehmen Sie als Beispiel das, wo ich gestern kurz drauf eingegangen bin, in der Dermatologie. Da nehmen Sie eben die Überprüfung von einem dunklen Fleck auf der Haut. Da musste man früher zum Dermatologen gehen und saß man 2 Stunden im Wartezimmer und dann kam der Dermatologe, guckte und naja, und heute nehmen Sie Ihr Smartphone, machen ein Bild, in 10 Sekunden haben Sie die Diagnose. Jetzt gehen Sie natürlich zum zweiten Dermatologen, weil Sie nehmen immer eine zweite Meinung, wenn es um maligne und nicht maligne geht. Das macht jeder Mensch. Was spart man durch diese Anwendung, die im Smartphone, prinzipiell in jedem Smartphone drin ist? Den ersten Besuch beim Dermatologen. Das heißt, bei dunklen Flecken auf der Haut brauchen Sie nur noch halb so viele Dermatologen, wie Sie vorher gebraucht haben. Halb so viele. Jetzt wird gesagt, die Menschheit wird immer älter, die Haut ist das Organ des Alterns, weil die kriegt ja alles, die ganze Umwelt ab, deswegen altert die am schnellsten und macht auch, dass der Rest des Körpers altert, weswegen Altern vor allem in der Dermatologie ganz wichtig ist und die alten Menschen alle zum Dermatologen rennen. Wir haben zu wenig, ja? Ja, wir brauchen, seit es KI gibt, nur noch halb so viele. Das ist schon mal ein großer Fortschritt. Das heißt, wir kommen mit KI erstmal länger mit dem aus, was wir schon haben. Ja? Und das wird in der Medizin vieles vom Zusammenbruch bewahren. Muss man ganz klar sagen.
Ich denke auch die Vorteile, da fällt uns vieles ein, wo wir sie einsetzen würden. Können Sie vielleicht noch mal was sagen, was vielleicht Nachteile oder Risiken für uns MedizinerInnen sein könnten?
Ja, da gibt es die üblichen. Die man kennen muss. Erstens, Kriminelle können mit KI bessere Kriminelle sein. Und da kann man sich alles Mögliche vorstellen, auch in der Medizin, wie Missbrauch mit Daten getrieben wird, um Geld zu verdienen. Deswegen müssen wir auf Datenschutz, gerade in der Medizin, wirklich ganz besonders achten. Ja? Das ist das eine. Das andere ist, wenn man mit menschlichen Daten, die in der Medizin sind, haben wir immer menschliche Daten, Humanmedizin, eine KI füttert, dann werden sämtliche sozusagen menschlichen Aspekte der Daten, zum Beispiel Vorurteile, die in den Daten drinstecken, von der KI mitgelernt. Und dann hat die Vorurteile natürlich auch. Ja? Oder wir lernen, und das ist auch interessant und das ist auch schon gezeigt, wir bringen der KI was Falsches bei. Wir trainieren sie zum Beispiel mit heller Haut und dann kommt jemand mit dunkler Haut und wir versuchen, dessen Fleck zu beurteilen durch die KI. Das kann die halt dann nicht, weil sie nur mit heller Haut trainiert wurde. Also wir haben Trainingslücken. Oder wir haben falsch trainiert für dieses spezielle Problem. Diese 3 Sachen, kriminelle Nutzung, Vorurteilslernen und falsches Training gegeben, eine bestimmte Fragestellung, die eben im Training nicht sich ergab. Das sind so die 3 Hauptschwierigkeiten, vor denen wir stehen, wenn wir KI kritiklos anwenden. Also wir brauchen immer kritisches Denken. Deswegen ist besonders wichtig, sich klarzumachen, dass wenn wir uns zu viel Denken durch KI abnehmen lassen, dann leidet was? Das kritische Denken. Deswegen dürfen wir genau das nicht tun, unser Denken uns abgewöhnen, denn wir brauchen unser kritisches Denken, also unser Denken, um mit KI für sinnvoll umzugehen.
Ich denke auch, also das ist, Sie haben ja auch schon mal Bezug dazu genommen, dass das nur so gut ist wie der Anwender oder der Anwender nur so gut, also dass es ja viel Interaktion gibt und jemand, der sehr kritisch hinterfragt, und MedizinerInnen sind ja eigentlich solche Menschen, die sollten sich das beibehalten und dann das, was ihnen vorgeschlagen wird, auch kritisch bewerten, und so kommt es vielleicht zum besten Ergebnis für die PatientInnen.
Ja, also sich das Denken bloß nicht abgewöhnen, weil man ja KI hat, die für einen die ganzen Gedanken fasst. Es gibt eine Untersuchung, wo man tatsächlich mal geguckt hat, man hat die Leute einen Aufsatz schreiben lassen, entweder mit Google, die durften Google verwenden, also eine Suchmaschine, oder sie durften sowas wie ChatGPT verwenden. Oder nur ihren Kopf. Das war die Brain-Only-Gruppe. Ja? Und dann hat man geguckt, wie gut sind die Aufsätze. Und es stellte sich raus, die Brain-Only-Aufsätze waren die besseren und die mit KI geschriebenen waren die schlechtesten. Warum? Die waren alle gleich. Ja, Google war so in der Mitte. Und dann hat man ein paar Tage später die Leute gefragt, ob sie nicht ein Zitat aus ihrem Aufsatz auswendig wissen. Und die, die Google angewendet haben, da konnten einige ein Zitat. Die selber geschrieben haben, Brain Only, die konnten alle ein Zitat. Und die mit KI geschrieben haben, konnte niemand ein Zitat. Also sie leisten, wenn sie mit KI Arbeit machen, geistig arbeiten, leisten sie erstens schlechtere Arbeit und können sich hinterher nicht daran erinnern. Das ist keine gute Idee, das zu machen. Und sie trainieren ihr Denken zusätzlich nicht, was für mich das Hauptproblem ist. Wir dürfen nicht aufhören, selber zu denken. Nur dann können wir KI weiterverwenden.
Und wie sollte denn so eine Ärztin damit irgendwie groß werden mit der KI vom Studium über die Weiterbildung, über die fachärztliche Anwendung? Wie soll man das anwenden, um sein eigenes Gehirn weiterhin maximal auszuschöpfen? Das finde ich spannend.
Ich glaube, dass wir gut beraten sind, wenn wir im Medizinstudium zwar darauf hinweisen, dass das alles eine KI mittlerweile auch kann, aber dass man es erstmal selber lernt. Also wir haben ja auch die Anatomie nicht fallen gelassen, weil wir heute die Hausärzte nicht mehr, ich sag mal, so tief reingehen, weil das dann eben die Chirurgen machen, ja, und die Hausärzte nicht. Könnte man ja sagen, was braucht der Hausarzt von den inneren Organen, was wissen, und muss da nicht rumschnibbeln. Der hat ja nie mit denen später mal was zu tun. Aber es ist gut, wenn er das weiß, was er da gelernt hat, weil er dann ein grobes Vorstellungsraster hat, was im Körper alles ist und nicht nur darüber redet, ohne wirklich eine Vorstellung, was ist das denn, ja. Und insofern, glaube ich, sind wir gut beraten, das Medizinstudium
ganz sachte mit Samthandschuhen anzufassen, wenn es da um Änderungen geht, die wir machen, weil wir jetzt KI haben. Das sollten wir erstmal gar nicht. Und dann nur sehr behutsam. Weil, nehmen wir dem Überlegen, ja, wenn das einer nicht mehr kann, was ist dann? Und bei der Facharztweiterbildung, da wird es dann richtig problematisch. Weil sie werden also es ist heute schon so, dass ihnen ein Scanner nicht nur ein Bild ausspuckt, sondern auch den Befund. Wenn der Radiologe im Training immer den Befund ausgespuckt bekommt, dann lernt er nicht mehr Befunden. Das muss er aber können, um zu gucken, ob der Scanner richtig liegt. Dann muss es vor allem, muss er das alles können, wenn er interventionelle Radiologie macht. Das heißt, wenn er dann unter Bildschirmkontrolle irgendwo reingeht mit einem kleinen Endoskop oder mit einem kleinen Katheter und dann am Herzen oder sonst wo irgendwas macht, dann muss er dann sofort sehen können, was da wo ist. Das Befunden muss sozusagen automatisch in ihn mitgehen, damit er die Intervention auch noch oben drauf packen kann. Und Radiologie wird immer interventioneller. Die Leute müssen aber gut Radiologie pur können, damit sie das überhaupt können. Und wenn sie das Radiologie pur in der Ausbildung dann sozusagen durch die KI ersetzt werden, wie sollen es dann je interventionelle Radiologen werden? Und das ist eben ein ganz allgemeiner Gedanke, der sich auf jede Spezialität in der Medizin übertragen lässt. Deswegen auch in der Facharztausbildung, wo es eigentlich klar ist, dass man da alles, was man anwenden kann, auch anwendet, müssen wir sehr aufpassen, dass es da nicht zu Defiziten kommt, weil die KI uns die Arbeit abnimmt. Das ist klar, aber in der Facharztausbildung wird es schwierig, weil mit KI geht es schnell und einfach und so weiter. Durchsatz muss ja stimmen und so. Und Facharztausbildung, die wird ein Problem.
Aber glauben Sie, dass die Ärzteschaft sozusagen dafür gewappnet ist? Also hat die nach Ihrer Meinung das Wissen, damit richtig umzugehen? Denn das ist ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht, dass ich muss ja irgendwie wissen, was die Systeme können. Und ich behaupte immer noch, mindestens die Hälfte aller Ärztinnen und Ärzte hat kaum eine Kontaktfläche zu diesen Systemen, kann also schon im Austausch mit den Patientinnen und Patienten, die sich ja durchaus dann auf eine andere Art und Weise vereinfacht dargestelltes Wissen besorgen aus den GPT-Modellen und Ähnlichem, sind wir dafür wirklich gewappnet? Sind wir da gut genug informiert oder ist das nicht einer der Punkte, wo viel mehr Education passieren muss, mit diesen Systemen auf richtige Art und Weise und auch mit den Ergebnissen, die Systeme liefern, auf richtige Art und Weise umzugehen?
Also ich glaube, es ist im Moment noch nicht so schlimm. Einfach deswegen, weil wir ja die Leute, die ohne KI ihre Ausbildung gemacht haben, die haben wir ja gerade. Aber es besteht eben die Gefahr, dass die Ausbildung, also alles, was nicht in meinem Gehirn passiert, ändert auch mein Gehirn. Und Lernen ist, das Gehirn benutzen, damit es sich ändert. Und viel Wissen in der Medizin ist implizites Wissen. Also da weiß ich gar nicht, dass ich es weiß, aber ich kann es halt. Und das sind alles Dinge, die wir verlieren, wenn wir an die KI auslagern. Das muss uns klar sein. Also Stichwort Neuroplastizität. Eigentlich pfeifen das die Spatzen von den Dächern und es waren die Mediziner, die Neurowissenschaftler unter den Medizinern, die das sozusagen wirklich klar gemacht haben. Das geht. Das muss ich natürlich rumsprechen und das muss ich vor allem in den Entscheidern muss es sich rumsprechen. Diejenigen, die jetzt Verantwortung haben für die neue Curricula, wir haben ja gestern vom Berliner Ärzteschaftsboss gehört, dass jetzt neue Curricula kommen werden und wir müssen sehr gut nachdenken, was wir da ändern, wenn wir da was ändern. Und ich glaube, da müssen wir auch die KI dazu noch besser verstehen und auch wirklich verstehen, was die dann mit uns macht, wenn wir sie anwenden und dass da Gefahren lauern, die wir wissen und um die wir uns kümmern müssen.
Also das heißt, das Bewusstsein dafür schaffen ist schon enorm wichtig und dazu gehört natürlich, dass ich eine Idee habe, wie so ein System interagiert und auch wissen muss, dass so ein System, so ein Language Model natürlich immer Gefälligkeitsaussagen macht. Er will dem User gefallen, ob es dann stimmt oder nicht. Also das psychiatrische Phänomen der Halluzination ist ja bei diesen Geräten und Systemen leider noch sehr beliebt, sage ich mal, ja.
Der ChatGPT-5 macht längst nicht mehr die Fehler, die GPT-3 gemacht hat. Und da sind wirklich Welten dazwischen in den 2 Jahren, wo die Entwicklung jetzt gelaufen ist. Und deswegen wird sich da auch ganz viel ins Positive ändern. Aber ganz auszuschließen, dass da plötzlich mal ein, wie die Amis sagen, ein Blunder passiert, also ein völliger Nonsens, kann man gar nicht. Weswegen es so wichtig ist, dass da eben noch ein Mensch hinten dran ist, der dann auch das Wort hat. Und ganz prinzipiell ist es ohnehin wieder ein philosophischer Gedanke. Eine Maschine kann prinzipiell keine Verantwortung übernehmen. Auch wenn sie noch so blöd ist. Es kann es nicht, weil es eine Maschine ist. Ja? Denn wir können, wenn sie einen Fehler macht und die Verantwortung hätte, könnte sie nicht bestrafen. Ja? Also eine Maschine prinzipiell kann keine Verantwortung. Verantwortung kann nur ein Mensch haben. Das sehen wir am autonomen Fahren, das gibt es schon lange. Und trotzdem haben wir es nicht auf unseren Straßen, weil wenn es schief geht, wenn irgendein Unfall passiert, kann niemand sagen, ja, das Auto war's. Also es geht nicht. Ja. Und weil der Fahrer nicht sagen kann, das Auto war's, sondern es eben der Fahrer immer sein muss, denn der Hersteller kann es auch nicht sein, dann hätten wir ein Riesenproblem bei den Herstellern. Und da wird der Fahrer sagen, Moment mal, wenn ich schuld bin, wenn das Auto Mist macht, dann kann ich die Hände nicht vom Lenkrad lassen, kann ich auch gleich selber lenken. Deswegen haben wir große Probleme beim autonomen Fahren. Aber das ist nur ein Anwendungsfall. Es gilt ganz allgemein, Maschinen können keine Verantwortung haben. Deswegen jeder Befund muss von einem Doktor unterschrieben sein, denn der trägt die Verantwortung und nicht die KI.
Ja. Und das steht einem krassen Gegensatz zu der Einschätzung, dass ja diesen Systemen eher ein Übervertrauen entgegengebracht wird. Also die Nutzer vertrauen ja den Systemen, leider muss man sagen, oft schon manchmal mehr als ihrem eigenen Wissen und ihrer eigenen Meinung. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, die da drinnen steckt.
Das ist eine Gefahr, wobei die Patienten da wiederum eigentlich schlauer sind. Es gibt ja eben Studien, wem vertrauen die Patienten? Und die Patienten vertrauen ihrem Doktor. Dem Doktor mit KI schon schlechter und der KI überhaupt nicht. Also die Patienten sind ja knallhart, die wollen den Doktor. Und sie haben recht. Man kann ganz visibel nur einem Doktor vertrauen. Sowieso.
Aber ich finde, gerade das mit der Verantwortung wird ja immer gesagt, genau, wie ist es dann rechtlich? Aber jede Medizinerin, jeder Mediziner, mit dem ich geredet habe, hat gesagt, nee, ich würde das immer kritisch prüfen. Also ich kenne niemanden, der sagt, ich würde es sofort 1:1 übernehmen. Deswegen finde ich diese Frage so komisch mit dem Rechtlichen und der Verantwortung, weil ich in meinem Kreis niemanden kenne, der es nicht kritisch hinterfragen würde. Und jetzt haben wir auch noch das, dass die Patienten auch sehr kritisch sind. Also eigentlich sind wir ja so bisschen eigentlich auf der sicheren Seite im Moment noch, würde man fast denken.
Im Moment ja, aber wenn mal 10 Jahre ins Land gegangen sind und wir uns dran gewöhnt haben, dass die diagnostischen Maschinen alle die Befunde ausspucken, der so automatisch im Arztbrief landet und so weiter und es auf Knopfdruck geht wir froh sind, wie schön und leicht und störungsfrei alles abläuft, Da will ich den sehen, der bei jedem kleinen Fitzel noch selber denkt. Also wir gewöhnen uns das langsam ab. Das wird kommen. Und ja, und dann wird es irgendwann mal problematisch.
Was ich auch noch spannend finde, das haben Sie ja schon ein bisschen auch angesprochen, wie wird sich denn vielleicht Ihrer Meinung nach die Arzt-Patientinnen-Verbindung, das Verhältnis, die Kommunikation und das Vertrauen verändern?
Das ist schwer zu beurteilen, weil ich eben nicht weiß, was Sie kann auch nicht in den 10 Jahre in die Zukunft gucken. Weil es kann ja wirklich, es gibt immer Entwicklungen und dann die Gegenreaktion. Also wenn jetzt, nimm mal an, es wird immer mehr durch KI geleistet, dann wird irgendwann mal der Doktor, der sagt, also bei mir reden Sie wirklich nicht mit KI, sondern mit einem Menschen, dann werden die Leute wieder zu dem gehen, ne? Weil sie sagen, ich will aber doch lieber einen Menschen haben, nicht eine Maschine. Und wie weit diese Entwicklungen gehen, weil wir haben die auch anderswo. In der Pädagogik will man programmierten Unterricht schon lange machen, hat noch nie funktioniert, hält aber niemand davon ab zu sagen, jetzt wird KI endlich den Lehrer ersetzt. Ja, es wird nicht passieren. Schlimmstenfalls wird es so kommen, dass die Armen eine KI als Lehrer haben und die Reichen können sich einen Menschen leisten. Und da muss man wieder fragen, wollen wir das eigentlich? Ja, denn dann kriegen wir wieder eine Auseinanderdrift von Arm und Reich im Hinblick auf den Bildungserfolg, wobei ja politisch gewollt ist, dass das zusammengeht, was wir noch nicht haben und auch lange noch nicht haben werden. Aber wir wollen es im Prinzip. Und man kann jetzt schon sehen, dass der Trend ganz klar dahin geht, dass die Have-Nots, also die Ärmeren, die werden eher mal später durch KI unterrichtet und die gewissen Lehrer leisten können, werden die Lehrer haben. Das wollen wir eigentlich nicht und in der Medizin auch nicht. Deswegen glaube ich, da wird es noch viele sozusagen Ecken und Kanten und Kurven und hin und her geht, bis sich das ausschüttelt. Und weil KI so schnell ist, weiß man nie, was dann die KI wieder draufsetzt und was da noch kommt, so dass man da also mehr als 2 Jahre in die Zukunft kann man nicht gucken. Ganz prinzipiell nicht, weil da so viel Nicht-Lineares durch KI selber passiert.
Ich denke, das ist die große Herausforderung. Ich denke, da müssen wir auch unbedingt als Ärztinnen viel mitgestalten, weil wir auch eine große Verantwortung für unsere Fachgebiete und für unsere Patientinnen haben, dass eben nicht Amazon-Shops entstehen, wo leider die Leute, die nicht viel Geld und nicht mehr als $300 irgendwie haben für ihre Gesundheitsversorgung, nur mit einer KI reden können und die anderen genau sich einen Privatarzt quasi leisten können. Oder andersrum, vielleicht Kliniken und Praxen, die sich keine KI im Moment leisten können, abgehängt werden, nicht den Schritt mitgehen. Ich glaube, es geht ja in beide Richtungen, sondern genau, dass es inklusiv ist, dass wir Diskriminierung abbauen und die Chance eigentlich nutzen. Aber ich glaube, das geht nur durch eine aktive Mitgestaltung.
Alles. Also wir brauchen Regulierung, wir brauchen aktive Mitgestaltung, wir brauchen auch die politischen Rahmenbedingungen müssen sein. Und das wird nicht leicht werden. Also in den USA haben wir genau die Entwicklung, die Sie charakterisieren. Wenn sie 37 Millionen Leute haben, die einfach nicht krankenversichert sind, ja, und die kein Geld haben, ja, was machen die denn, wenn sie krank sind? Ja, und wenn die KI umsonst sind, gehen sie da ins Netz und holen sich Rat. Und fragen auch, was ist das billigste Medikament, auch wenn es ein bisschen mehr Nebenwirkungen hat und so weiter und so weiter. Also, da gibt's das ja alles schon. Wir müssen nur rüber gucken. Und wir stellen eigentlich dann immer wieder fest, hey, das wollen wir aber nicht. Deswegen müssen wir es besser machen. Deswegen bin ich auch froh, wird ja viel geschimpft, die EU, die überreguliert und. Ich kann nur sagen, gerade im Hinblick auf KI und Digitalisierung können wir verdammt froh sein, dass wir in der EU leben. Wo will man denn sonst leben? In China? Unter Trump? Also, und ansonsten gibt's ja nichts mehr. Ne? Also Südamerika, Australien auch nicht. Ja? Südostasien, um Gottes Willen. Im Grunde genommen können wir froh sein, dass wir hier auf dem Kontinent der Seligen in Europa sind, wo wir wirklich vor den schlimmsten Auswüchsen eigentlich ganz gut geschützt sind und die EU auf der oberen Ebene auch versucht ziemlich clevere Gesetze zu machen. Ein Beispiel, was die EU an Digital Act gemacht hat, das hat man irgendwann in Kalifornien übernommen. Warum? Sogar die Tech-Giganten, die alle in Kalifornien sitzen, die wollten, dass man das übernimmt. Weil die gesagt haben, hey, die EU ist eh unser größter Markt. Und wenn ihr Gesetze macht, die ganz lax sind in Kalifornien, dann müssen wir trotzdem für die EU alles richtig machen, sonst können wir da unsere Sachen nicht verkaufen. Deswegen waren die hinterher, dass Kalifornien starke digitale Regulierung hat. Jetzt warte ich drauf, dass im Hinblick auf KI das Gleiche passiert, dass auch die Kalifornier sagen, wir müssen das besser regulieren, eher so wie die EU, sodass dann die Plattformen wieder, und da wird ja gerade viel geschafft und viel verhandelt, dass dann eben auch tatsächlich das passiert, dass gute Überlegungen zur Regulierung, die aus der EU kommen, letztlich über Kalifornien auch in die USA kommen und damit in die ganze Welt.
Und da sprechen Sie ja schon ein wichtiges Thema an, den europäischen AI Act, der ja auch so Aspekte wie Diskriminierung verbietet. Und das sind ja wertvolle Regulationen, weil man macht sich ja vielleicht nicht immer bewusst, es gibt ja heute schon AI-Systeme, die natürlich hervorragend Sprachanalyse können und die natürlich auch Erkrankungen an der Sprache erkennen. Ich weiß nicht, ob Sie die Frau Professor Schuller von Audiering aus München kennen. Die haben wir jetzt auch bei unserem nächsten KI-Spezialmeeting eingeladen. Die haben ja damals während Corona gesagt, wir können die Covid-Positiven an der Stimme erkennen. Aber ähnliche Dinge passieren ja auch mit beispielsweise Depressionen. Das heißt, also man kann schon ganz viel sozusagen auch an solchen Analysen festmachen. Und es ist natürlich wichtig, dass man verhindert, dass sowas, sagen wir mal, nebenbei mitläuft. Sagen wir mal, beim Telefonat mit dem Amazon-Verkäufer oder so, der dann danach sagt, wollen Sie nicht auch noch etwas gegen Ihre Depressionen von uns haben? Ne?
Ich glaube, wir tun gut daran, also ein bisschen vorsichtiger zu sein. Die Entwicklung geht wahnsinnig schnell. Und das kritische Denken dürfen wir uns nicht abgewöhnen und auch nicht von anderen Leuten abgewöhnen lassen, die sagen, es muss aber auch schnell gehen, sonst fallen wir hinten runter. Nee, die anderen fallen auf die Nase. Das wollen wir nicht.
Das, glaube ich, ist fast ein perfektes Schlussstatement, muss man sagen. Denn bei allem Hype für die technische Entwicklung braucht es die gewisse Vorsicht. Und man muss sich natürlich trotzdem aktiv damit auseinandersetzen, um sozusagen diese Themen zusammenzubringen. Aber ich glaube, das haben Sie eigentlich jetzt wunderbar in dem, was Sie gesagt haben, dargestellt. Und vielleicht auch nochmal der besondere Aspekt, was uns eben als Menschen von der Maschine unterscheidet. Ich glaube, dieses Bewusstsein muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, um eben halt auch für sich selber und für sein Leben und für sein berufliches Tun auch die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Wir sind einzigartig durch unsere Begrenztheit.
Gutes Schlusswort, genau. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute zu Gast waren. Es war wirklich sehr spannend für uns und für unsere Zuhörerinnen bestimmt auch. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, bis bald.
Dankeschön.
Tschüss.
Danke, tschüss. Thank you.